Genau. Jetzt wollte ich noch eins sagen, bevor wir heute, bevor wir das Johannes 5 abschließen. Da haben wir nämlich eine, in Johannes 7 eine ganz dicke Heilung abgerundet. Wollte ich gerne Hans-Jörg aus dem Schwarzwald, unser Black Forest Boy, der nennt sich landläufig Black Forest Boy, bitten, er hat mir in der Pause, ich habe mit ihm sehr vertraulich gesprochen, und Black Forest Boy, Hans-Jörg, hat mir etwas gesagt, und ich möchte das gerne in die Ohren von Corinna und allen anderen gesagt wissen. Cornelia. Cornelia, Entschuldigung. Oh. Jetzt habe ich schon völlig verwechselt. Cornelia. Cornelia, hör zu bitte, was Hans-Jörg Black Forest Boy sagen möchte. Sag mal, was du vorhin gesagt hast.
Du kannst auch noch was sagen. Ich will das unglaublich toll, so tief einsteigen zu können in das Alte oder Erste Testament. Zugang, der uns als Christen normalerweise, ja, ich will nicht sagen verwehrt, aber jedenfalls nicht zugänglich ist, weil ich das in meinem Leben nicht kennengelernt habe. Die Christen setzen sich damit natürlich auch auseinander, aber so von hier, so tief, gerade auch in die Sprache einsteigen zu können, mit einmaligen Möglichkeiten.
Ja.
Die Woche sorgfältig abzuwägen, sorgfältig kennenzulernen, authentisch kennenzulernen, was alle erzählen, das ist toll, das ist eine ganz besondere Sache.
Diesen Blumenstrauß, Hildegard von Bingen, wollte ich gerne vor euch allen zum Duften bringen. Das hat mir so gut getan. Er hat mir das so schön gesagt, dass ich gemerkt habe, das dürfen alle auch riechen. Okay, einverstanden, Uli? Okay, wir machen jetzt nicht mehr allzu lang, heute hören wir bestimmt früher auf, aber ich will noch kurz zu Johannes 5 und Johannes 7, weil das eine Einheit ist, zurückkommen. Es ist Pesach. Und Jesus, Joshua, Silvia Dalaya, hat einen 38-jährigen Mann, und Jesus sagt zu ihm, in dem Teich, wir haben Bethesda geklärt, wir haben die 5 geklärt und wir haben das Schaf oder die Schafe geklärt. Und Jesus sagt zu ihm, pass auf, willst du gesund werden? Und er antwortet, ja, jetzt pass auf. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufgewühlt hat, in den Teich trägt, und wenn ich versuche, selber hinzukommen, steigt ein anderer vor mir hinein. Was hat es mit diesem Satz auf sich? Wenn Sie mal ganz tief hineinschauen, Rita, was bedeutet dieser Satz?
Also er sagt nicht, ich will gesund werden.
Genau, er sagt nicht, ich will gesund werden. Und wie würden wir diesen langen Satz deuten, Brigitte Hund? Was besagt der Satz? Stell dir vor, du... Er beklagt sich. Und er bejammert sich, wenn wir das bitte notieren, Uli Bensheim. Er bejammert sich, er bemitleidet sich. Das ist pure Selbstmitleid. Das ist pure Selbstmitleid, nach Theodor. Anstatt zu sagen, ich will gesund werden... Und er hat mir eine Frage gestellt. Jesus hat ihm nicht die Frage gestellt, was kannst du und was kannst du nicht. Er hat ihm ganz direkt gefragt, willst du gesund werden? Und statt eine Antwort zu geben, und das machen viele Menschen heute, können sie nicht, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Ja, erzählt er im Märchen. Das hat aber Jesus nicht hören wollen. Das ist nicht die Antwort auf die Frage. Und das ist genau das Thema, dass es Menschen gibt wie er, und das will Johannes zeigen. Es gab ja zur Nation-Zeit auch Menschen, die sich gewunden haben in tausend Märchen, anstatt zu sagen, ich will endlich aufhören, Schuldige zu suchen. Er sucht Sündenböcke. Er sagt, ich habe keine Menschen. Alle anderen sind schuld, ich bin unschuldig. Das kennen Sie doch, das Muster. Die Gesellschaft ist schuld, ich bin unschuldig. Niemand ist da, der mich hilft. Und sobald ich in das Wasser aufgewühlt bin, der mich hineint. Und wenn ich versuche selber, steigt ein anderer. Also die anderen sind schuld, die anderen. Ich bin unschuldig, die anderen sind schuld. Und das will Jesus aus ihm hervorlocken. Diese dummen Sprüche, Cornelia. Alle anderen sind schuld, ich bin unschuldig. Und Jesus sagt so, jetzt hör mal mit dem Theater auf. Jetzt hör auf. Und darum wird er sehr direkt. Jesus sagt zu ihm, hör auf. Erspar mir die Sprüche. Jesus sagt zu ihm, steh auf, obwohl er gar nicht gesessen haben muss, steh auf, nimm deine Bahre und zeig, dass du gehen kannst. Das ist so tief, das ist so ungemein tief, Erhard. Steh auf, 4 Schritte, steh auf, nimm dein Bett, eigentlich heißt das Bett ursprünglich, nimm dein Bett, zeig, dass, 3, Entschuldigung, steh auf, nimm dein Bett und zeig, dass du gehen kannst. Das, Jesus wird immer wieder hochindividuell gezeigt, das hat er vor dem gelähmten Mann nicht gezeigt. Das ist wiederum an Johannes so schön, dass er nicht einfach imitiert. Steh auf, kennen wir schon, cum, komm in die Gänge heißt das. Komm in die Gänge, unabhängig davon, ob er sitzt oder steht. Cum ist ein theologischer Fachbegriff. Cum heißt steh auf, hatten wir Vormittag auch, cum. Talita cumi, Sie kennen auch Talita cumi. Ja, ja. Talita cumi, steh auf, erzähl mir keine Märchen, komm in die Gänge. Cum ist die weibliche Form, cum ist männlich und cum ist weiblich. Und das ist ein klarer Befehl, den ein Jude einer Jüdin sagt, darum ist das so jüdisch. Das verstehen sie gar nicht, viele Christen verstehen gar nicht, was er meint mit steh auf. Er kann doch sagen, ich sitze doch, ich stehe doch schon die ganze Zeit. Und darum komme ich als ihr Judenfreund, weil ich da klar bin, dass es beim Aufstehen nicht um ein formales Aufstehen geht, sondern um ein inneres in Bewegung kommen, auf den Weg kommen, in Bewegung kommen. Das versteht man nur, wenn man wirklich jüdisch denkt. Und das finde ich bei Johannes und bei den anderen Evangelisten so toll, dass sie dieses Jüdische kennen. Dieses Kum löst bei mir tausend Assoziationen aus. Das deutsche Steh auf ist für einen Deutschen primitiv, aber für einen Juden Und er sprach als Jude. Erstens war Johannes Jude, zweitens war Jesus Jude, drittens war der 38-jährige Mann ein Jude. Es sind lauter Juden unter sich. Die sprachen natürlich Hebräisch, der sprach kein Wort Deutsch, der Kranke. Und wenn du ihm sagst, komm, kachet mitatcha vehar'e shetelech. Du, das sind so klare, heilige Worte. Das sind so klare, heilige Worte, dass der Mensch das eben sofort macht. Und sogleich wurde der Mensch gesund, er nahm seine Barre und ging. Und das ist so schön, er hört auf mit den Märchenstunden. Jesus sagt, erspar mir deine Märchen. Das kennen Sie doch auch in der Therapie, dass jemand kommt und sagt, meine Mutter hat mich mit 3 Jahren nicht geküsst oder mein Vater hat mich mit 3 Jahren in den Hintern gezwickt, deswegen habe ich heute eine Psychose. Wenn mich meine Mutter damals nicht in den Hintern gezwickt hätte oder mein Vater gestreichelt hätte oder weiß ich was, mich an den Ohrfeige, wäre ich heute gesund. Das ist heute in der modernen Psychotherapie überholt. Die moderne Psychotherapie sagt, suche nicht nach Sündenböcken, suche nach Perspektiven für die Zukunft. Selbst wenn dein Vater dich mit 3 Jahren gezwickt hat, du musst damit leben, du musst das Beste daraus machen. Es hat keinen Wert wie in der Psychoanalyse, dass du wochenlang nur lamentierst über die Vergangenheit, die ist vorbei. Du musst nach vorne schauen, was machst du mit dem gezwickt worden sein vor 40 Jahren? Was passiert ist, ist passiert. Und darum sagt Jesus als ganz moderner Psychotherapeut, hör mir auf mit den Geschichten, hör mir auf. Steh auf, nimm dein Bett und zeig, was du heute machst. Zeig, dass du gehen kannst, zeig mir das, du kannst es ja wohl. Erspar mir die Märchen und die Beschuldigungen von anderen, du kannst es ja wohl. Zeig, dass du gehen kannst, du kannst es, wenn du willst. Und wenn Gott es macht, macht er das mit dir. Und die Märchen erzählen mir anders mal. Wir machen jetzt keine Klaffe-Klatsch. Und das ist so, und sogleich wurde der Mensch gesund. Steht doch auch bei Ihnen. Sogleich wurde er gesund. Wann wird er gesund? Wenn Jesus ihn anspricht. Immer wieder das Thema. Jesus spricht ihn, und zwar mit Autorität. Nicht Vollmacht mal, nicht mit Autorität. Jesus spricht ihn, Jörg, mit Autorität an, mit göttlicher Autorität und mit liebevoller Härte. Ich nenne das mit liebevoller Härte. Nicht so Zuckerspielchen, sondern sehr straight mit. Wie hättest du die Güte, mal aufzustehen? Dürfte ich dich freundlicherweise bitten, aufzustehen? Kommt überhaupt nicht in Frage bei Jesus. Jesus ist Jude, wie ich, kann sehr direkt werden. Das haben wir alle drauf, auch Paulus. Steh auf, nimm dein Bett und zeig, dass du es kannst. Punkt aus. Erspar mir deine Märchen. Und von Stund an wurde er gesund und gesund heißt Bari. Haben wir schon natürlich mal gesagt. Was heißt Bari? Bari heißt? Neu geschaffen. Ein neu erschaffener Mensch. Ein Mensch, der aufhört, ständig nur in der alten Scheiße rumzurühren und zu sagen, naja, meine Mutter hat mich nicht genug geliebt vor 40 Jahren. Und mein Vater hat mich gezwickt. Das macht der Mann ja in anderen Tönen. Ja, wenn ich reingehe, kommt ein anderer und dann nimmt mir der andere was weg und der andere macht und der andere will. Das will Jesus nicht, das taugt nichts. Diese Märchenstunde wollen wir nicht mehr, das führt dich nicht in die Gesundheit. Du musst schauen, was machst du jetzt mit der Situation. Und das wirkt wie Wunder. Er wird von Stund an ganz gesund. Bari, neu erschaffen. Und dann nimmt er sein Bett und geht. Und jetzt will ich kurz mit Ihnen klären, warum er das Bett nehmen muss. Gut, und warum muss er das Bett nehmen?
Ich wollte fragen, ob du uns jetzt verrätst,
ja, was mit dem Bett. Genau, warum muss er das Bett nehmen? Uli, was denkst du? Warum muss er das Bett nehmen? Warum kann er nicht stehen lassen? Alle mal nachdenken. Wer hat eine Idee? Ideen, Petra.
Er muss seine eigene Last nehmen.
Genau, richtig. Wir werden gleich das Wort Bett, habe ich Ihnen versprochen, im Hebräischen mal anschauen. Das ist was ganz anderes als nur ein Schlaflager. Er muss seine Vergangenheit nehmen, gefällt mir sehr gut, Gudrun, sehr gut. Pluspunkt. Georg, er nimmt seine Vergangenheit und das, was ihn getragen hat, die Krankheit hatte ja auch einen bestimmten Vorteil, Theodor, das, was ihn getragen hat, nimmt er mit. Er darf die Vergangenheit nicht vergessen, nennt man das heute in der Psychotherapie. All das, was dich geformt hat, auch dein Vater, der dich gezwickt hat vor 40 Jahren, musst du mitnehmen, es gehört in deine Biografie. Nimm es mit und mach was Neues draus. Sehr schön, Dora?
Ja, er darf auch quasi seine Heimat nicht dort lassen. Das ist ja quasi sein Zuhause.
Ja.
Und wenn er sein Zuhause da lässt, dann könnte es sein, dass er immer wieder zurück will.
Genau. Genau. Das, was zu ihm gehört, mitnehmen.
Ja, das bei diesem Zeichen für die Intimität. Seine eigene Zuflucht.
Auch. Alles klar. Auch richtig. Wir haben schon mehrere Elemente. Auch Vergangenheit, Bett, sein Zuhause. Das, was ihn ja immerhin 38 Jahre lang getragen hat. Er konnte ja nicht mehr gehen. Und das gehört zu ihm. Was noch? Ich brauche noch etwas.
Wenn ich jetzt diese psychische Ebene verlasse, das ist das, seine Matte, das ist das, was jeder Arme immer hat.
Ja.
Er geht doch mit seinem Besitz wieder weg.
Ja. Ja, einverstanden. Ich will doch gerade überlegen.
Ja, er hat ein Bett.
Ja.
Das heißt ja auch hier, der Fuchs oder was, die haben kein Bett, wo sie sich hinlegen.
Ja, sagt Jesus ja auch. Der Mensch hat keine Stätte, auf die er sein Haupt legen kann. Genau, jetzt schauen wir uns mal das Wort Bett im Hebräischen an. Bett im Hebräischen ist ein interessantes Wort. Kennst du es noch von Jüdisch, Hebräisch? Mita. Schreiben Sie auf Mita. Martha, Ida, Theodor, Anton. Brigitte schreibt auch Mita. Martha, Ida, Theodor, Anton. Hildegard. Martha, Ida, Theodor, Anton. Wie heißt das Wort für Bett, Brigitte? Mita. So, das Wort Mita ist ein spannendes Wort, deswegen komme ich als Jude. Sie müssen Hebräisch können, beziehungsweise eben Hebräisch sich sagen lassen. Wenn man Hebräisch kann, versteht man Jesus und die Welt der Bibel Lichtjahre besser. Das Wort Mita hat eine unheimlich interessante Klangfärbe. Wenn ich das Wort Mita anders vokalisiere, und im Hebräischen gibt es ja Vokale, Erhard weiß das, wenn ich das hebräische Wort anders vokalisiere, weil ich ja Vokale nur ausspreche und nicht als Zeichen, nicht als Buchstaben schreibe, kann ich auch sagen Mate. Und das ist der Stab. Schreiben Sie es gerade auf. Mate ist der Stab. Der Stab von heute Morgen, der Stab. Dein Steck und dein Stab. Ich kann das Wort Mita, die hebräische Sprache ist eine reine Konsonantensprache. Und ich kann das Wort MTH, Mate, anders aussprechen. Ich kann statt Mita auch Mate schreiben. Schreibt sich genauso im Hebräischen, wird nur anders ausgesprochen. Heinz, lieber Heinz, ne? Die hebräische Sprache hat nur Konsonanten. Mutter. Ich kann statt Mita auch Mate sagen. Das schreibt sich im Hebräischen genauso. Und Mate kriegt eine andere Bedeutung, ist aber im Hebräischen völlig korrekt. Ist anders aus. Und Mate heißt schon der Stab. Der Stab des Mose hat mir ja gestern Abend mit dem Schwanz und der Schlange. Dann ist es der Stab. Ich kann Mate nochmal anders aussprechen und es gibt eine wiederum andere Bedeutung, nämlich Mata. Statt Mate und Mita, Mata. Und Mata heißt herab, hinunter. Stichwort hinabgestiegen in das Reich des Todes. Schreiben Sie auf Mata. Ist alles zulässig, korrektes Hebräisch. Und das Hebräische hat ja diese Vielfalt in sich, Georg, ihr Lieben. Das Hebräische hat diese ungemeine Vielfalt. Deborah und ich schauen uns das ja auch mit Imatet, Memtetei. Deborah kennt das, weil wir zu Hause ja immer wieder solche philologischen Spielereien machen. Mate, Mata. Mata heißt hinab, hinunter. Und jetzt gibt es noch eins. Das Hebräische. Was? Das willst du mir gleich sagen. Ich danke jetzt erstmal die Wurzeln. Jetzt gibt es noch eine vierte Wurzel. Die heißt Mute. Kann man alles machen. Und Mute, und das jetzt ganz heißt verkrümmt, verbogen. Ich wiederhole die vier Varianten. So spannend, Cornelia, ist Hebräisch. Ich wiederhole. Mita. Mita heißt wirklich die Liegestätte. Das ist das Einfachste, das sogenannte Bett. Mita. Aber der Hebräer sagt, das reicht mir noch lange nicht. Ich habe im Bett noch viel mehr. Das erste ist das Bett, die Lagestätte. Das zweite haben wir gesagt, ist, was haben wir da gesagt? Mate. Der Stab. Dein Stecken und dein Stab. Oder der Stab von Mose. Der Stab. Dann hatten wir Mata. Mata heißt Cornelia. Herab, hinab. Und dann gibt's Mute, alles saubere hebräische Worte, die in der Bibel vorkommen. Mute heißt gekrümmt, verkrümmt. Und jetzt möchte ich die Cornelia und die Gescheiten, die sehr Gescheiten hier bitten, daraus eine Komposition zu machen. Wie greifen diese Worte in die Theologie von nimm dein Bett und geh? Dann wird es nämlich nicht nur nimm deine Schlafstätte mit, sondern dann kriegt das andere noch eine viel mehr Bedeutung. Wenn Sie überlegen, es hat sowohl Stab als Bedeutung, als auch hinab, als auch gekrümmt. Silvia, dann wird das Ganze... Mutte, Schulamit, dann kriegt das Ganze noch eine viel größere Breite und Weite als nimm dein Bett. Das ist so primitiv im Deutschen.
Also ich sehe das so, Jesus als Hirte ist für ganz Israel da, hier in Vers 5,1 heißt es hinaus nach Jerusalem, herab jetzt also im ganzen Land Israel, auch nach Galiläa, auch nach Samarien, in dem Stab, in dem Hirtenstab als Hirte, das Bett, was mich trägt und die Verkrümmung wird verheilt.
Das gefällt. Applaus für Cornelia, ich finde, sie hat einen Applaus verdient. Wunderbar. Wer kann noch was anderes machen aus diesen vier Worten? Ich wiederhole noch mal die Worte, Cornelia und Dalaya. Ich wiederhole das Bett, dann der Stab des Hirten, dann hinunter, hinab und dann gekrümmt, verkrümmt. Versuchen Sie, eine andere Komposition zu machen, die dem Hebräischen entspricht und die Jesus aus der Sicht Johannes wirklich gemeint hat. Cornelia, bitte noch mal. Cornelia, von uns zu, was ja, du eben gesagt hast.
Okay, in Vers 5,1 heißt es, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Er soll jetzt der Kranke sein Bett nehmen, was ihn trägt mit dem Stab. Das ist Jesus als Hirte. Jesus ist aber gekommen für ganz Israel, auch um den Schisma innerhalb von Israel aufzulösen. Und insofern nicht nur Jerusalem, Judäa, Juden, sondern alle Israel, insofern herab von Jerusalem. Und das ist die Verkrümmung, die ja letztendlich der Aussatz ist, die
genau.
Schlechte Reden, also auch das Schisma, ist ja auch schlechtes Reden, geheilt wird.
Genau, das ist ein wunderbarer Zugang. Befriedigende Antwort an einer Hochschule, der Prof sagt, ein perfekter Zugang. Sowas kriegen wir oft in Hochschulen. Da müssen Sie selbst natürlich herausarbeiten, welche vielen Bedeutungen sind. Und da sagt Ihnen der Prof so, machen Sie aus diesen vielen Facetten, aus diesen vielen Nuancen, dieses hebräischen Wort, eine Komposition, die Sinn macht. Und das ist natürlich viel mehr als nur nimm dein Bett. Wer macht noch eine andere Komposition? Dalaya. Du kannst, versuch mal in deinen Worten nochmal, wir haben das Bett, wir haben den Stab, es gibt Varianten, verschiedene Varianten, wir haben den Stab, wir haben das, Mata nach hinab, hinunter, es gibt noch, ich kenne noch zig andere Varianten. Und dann gibt es das Gekrümmte, der Leier. Versuch mal gerade, der Leier und dann die anderen mitdenken.
Versuch mal, alles, was dich gekrümmt hat, gebogen hat,
ja,
dich wirklich an den Boden gefesselt hat,
genau,
nimm's mit und eigentlich könntest du dich ja darauf stützen,
richtig,
dass du das mitnimmst und das ist jetzt deine Stärke.
Genau. Das ist zum Beispiel etwas, was mir auch gefällt. Nimm all dein Gekrümmtes, Mutte, nimm all dein, Sie können ruhig mitschreiben, wenn Sie wollen, ansonsten Georgs Mitschnitt, aber einfach ein paar Worte mitschreiben schadet nicht. Nimm dein Gekrümmtes, was Mutte war. Du warst ja gekrümmt, der konnte ja nicht stehen, der liegt die ganze Zeit nur herum. Insofern, das ist, er ist ja gekrümmt. Er ist ein gekrümmter Mann, ein gebrochener Mann. Und das Wort Bett sagt das ja. Das Wort Bett auch bei einem nicht gekrümmten Mann sagt ja, wenn ich im Bett liege, bin ich ja nicht mehr ein Aufrechtstehender, dann liege ich ja gekrümmt. Bin ich ja wie so eine Schlange oder was. Dazu ist ja das Bett da, da bin ich nicht aufrecht. Und Johannes lässt Jesus sagen, nimm all das Gekrümmte in deinem Leben, auch die Krümmungen in deinem Kopf. Er war ja krank, er war ja nicht nur einfach bettlägerig, weil er schlafen wollte. Er war ja ein kranker Mann. Er krankte an der Krankheit, heißt es im Hebräischen. Wir wissen nicht Näheres, wie die Krankheit heißt, aber er war ordentlich krank und das 38 Jahre lang. Und Jesus sagt ihm, durch die Blume, beziehungsweise durch das Bild des Bettes, nimm all dein Gekrümmtes und mache daraus etwas Standfestes wie dein Stab. Stab ist ja, steht ja. Dein Stab steht und mach aus all deinem Gekrümmten, aus all deinem Gebrochensein mit Gottes Geist, der jetzt eintritt im 38. Lebensjahr, etwas Gerades, etwas Aufrechtes, etwas Stabiles. Und dieses Hinab, wie kriegen wir noch das Hinab hinein?
Steig zukünftig nicht mehr hinab,
ja,
zu dem Gekrümmten,
genau,
sondern richte dich auf an,
genau,
den Stab, damit du in Ruhe in deinem Bett liegen kannst.
Genau. Oder noch was mir auch einfällt, Sie sehen, da gibt es noch eine Variante, Jesus steigt hinab zu diesem Mann. Jesus steigt ja nicht nur selbst hinab in das Reich des Todes und wird auferstanden, sondern das ist das Größere an diesem, das Große an diesem Juden. Er beugt sich hinunter zu diesem Mann, er beugt sich zu ihm und sagt ihm, komm, nimm all dein Gekrümmtes, all dein Gebrochenes in dir und richte dich auf. Und er sagt ihm ja auch, steh auf, sondern, ne, er sagt ihm ja auch, wurde gesund und dann ja, nimm deine Bahre und zeig, dass du gehen sagen kannst. Er motiviert ihn, nimm es und wisse mit deinem Gebrochensein, mit deinem Gekrümmtsein kannst du aufstehen, gerade stehen, wirst zu einer starken Autorität mit einem Stab in der Hand, kannst bestehen und du trittst aus den Tiefen deiner Versenkung auf und nimmst all deine Vergangenheit mit. Du wächst an deiner Gebrochenheit, nennt man das heute. Die moderne Psychotherapie sagt, die religiöse Psychotherapie, die ich vertrete, die religiöse Seelenhilfe und Heilungsarbeit, sagt, verteufle nicht, dass dein Vater dich mit 3 Jahren gezwickt hat oder deine Mutter, weiß ich, dich am Ohr gezogen hat. Verteufle das nicht, sondern sieh in allem die Führung Gottes. Und wenn du Schläge bekommen hast, mach aus diesen Schlägen etwas Gutes. Ich habe da neulich ein Seminar gemacht, letzte Woche habe ich das in Dernbach vorgetragen. Da gibt es eine Geschichte im Judentum, das fasse ich zusammen, mach aus deinen Kratzern Rosen. Da gibt es eine berühmte Geschichte, die kurz zusammengefasst, im Judentum, ein großer König hatte einen Diamanten. Und dieser Diamant war das Beste, was er hatte, wie die Queen in England, den Koh-i-Noor. Und diesen Diamanten wollte er in seinem ganzen Reich zeigen und er fiel dann auf den Boden, als er ihn präsentierte auf dem Kissen. Und da war natürlich eine Hysterie da, der Diamant bekam einen Kratzer, den man nicht mehr korrigieren konnte. Und daraufhin sucht der Künstler, die den Kratzer reparieren können, findet niemanden. Ein Künstler kommt aus weit weg und sagt, ich kann diesen Diamanten retten, den Kratzer retten. Und wie macht er das? Indem er in die Stelle des Kratzers so lange hineinschleift, bis aus der Kratzer eine Rose wird. Er arbeitet in den Kratzer eine Rose hinein und sagt dann dem König, du, ich habe deinen Kratzer gerettet. Und der König sagt, was? Ist das mein Diamant? Da war doch ein Kratzer drin. Und jetzt ist da eine bildschön geschliffene Rose drin. Der verliebt sich in den Diamanten mehr, als er vorher verliebt war. Und das ist eben diese Moral von der Geschichte. Mach aus deinen Kratzern eine Rose. Nimm die Kratzer deines Lebens an. Nimm die Schmerzen deines Lebens an. Verteufle nicht deinen Vater oder den Kaiser von England, der dich geküsst oder geschlagen oder gezwickt hat, sondern akzeptiere die Blessuren deines Lebens, die Wunden, die Kratzer deines Lebens und wachse daran. Mache daraus Rosen. Mach daraus Rosen. Denn wenn Gott dir zutraut, Kratzer zu bekommen, traut er dir auch zu, daran zu wachsen und Rosen zu machen. Wie der König, der sagt, der Diamant ist viel schöner mit Rose als ohne Rose. Und das ist die Idee von ihm auch. Nimm all die Verwundetheit, nimm deine Blessuren, wachse dran und geh ins Leben. Zeige, dass du damit leben kannst, dass du damit gehen kannst und damit bestehen kannst. Das ist die unglaublich tiefe Geschichte dieser großen johannäischen Heilung, für uns auch heute, für München. Wachse an deinen Verletzungen, schreiben sie auf. Wachse an deinen Verletzungen, Helene. Das ist die große Botschaft. Hildegard, schreibst du mit? Hildegard, bist du noch beim Thema? Bitte, was machst du gerade?
Wachse an deinen Verletzungen.
Ja, nicht, schreibst du keine private SMS, ne?
Nein. Okay.
Ich dachte, du schreibst deinem Mann und sagst, Juval, mein lieber Mann, ach, es ist so furchtbar mit dem Juval.
Nein. Sag nochmal den
Satz. Wachse an deinen Verletzungen. Ich danke dir. Hildegard, ich danke dir. Hildegard ist eine tolle Frau. Wenn ich sie frage, sagt sie mir, sie schreibt hier keine intimen SMS gerade. Also schreiben Sie auf, wachse an deine Verletzung. Das ist eine ganz tiefe Psychologie der Liebe, die Jesus hier begründet, längst bevor es das Wort Psychologie überhaupt gab. Wachse an deinen Verletzungen. Verurteile sie nicht, denn damit beleidigst du Gott. Jesus sagt, wenn du das verurteilst, was in deinem Leben passiert ist, dann verurteilst du Gott. Dann unterstellst du, dass Gott nicht weiß, was er tun kann. Und wenn Gott dir zugemutet hat, dass du 38 Jahre ein Krüppel warst, dann vertraue Gott, dass jetzt der Kairos kommt, etwas zu ändern. Denn alles ist bei Gott. Alles. Und das sagt Jesus ihm so deutlich. Zeig, dass du gehen kannst. Zeig es uns allen. Coram publico. Und verurteile nicht deine Gebrechen. Sie gehören zu deinem Leben. Sie haben dich zu dem gemacht, der du heute bist. Und heute will sich Gott an dir verherrlichen. Und darum wachse an diesen Schmerzen, an diesen Enttäuschungen, an allem. Denn dadurch verherrlichst du Gott und dadurch veränderst du dein Leben. Dadurch bist du ein Bari. Bari bist du nur, wenn du sagst, heute bin ich neu geboren. Und neugeboren kann ich nur werden, wenn ich sage, gestern war der alte Juval, heute ist ein neuer Juval. Dora? Ja? Ja, bitte. Für uns alle. Bitte.
Also mein Vorschlag wäre, indem du von deinem Bett heruntersteigst, verlässt du dein Gründnis und gehst fortan aufrecht am Start des Lebens oder am Start deiner Firmen.
Das ist auch sehr schön. Das greift auf und baut es nochmal. Lies es uns nochmal vor für Roswitha und für mich und für alle.
Indem du von deinem Bett herunterschreibst, verlässt du deine Gründe und gehst fortan aufrecht am Stab Gottes.
Ja. Zum Beispiel, ist auch wunderbar, dein Stecken und dein Stab, Psalm 23. Sie sehen, da gibt es so viele, Sie können zu Hause sich nochmal hinsetzen, morgen Nachmittag, und weiter überlegen, Petra, wenn du in München bist, setzt du dich nochmal hin und sagst, du nimmst diese Stelle noch einmal und du kannst dich garantieren noch eine weitere Facette finden.
Ich freue mich so, wenn ich dann an Bonhoeffer denke, der sagt, Gott kann und will aus dem Bösesten Gutes machen.
Wunderbar. Das ist Dietrich Bonhoeffer in der Zelle in... wo ist das da unten? Flossenbürg. Sagt er, ich glaube nicht daran, dass das Böse das letzte Wort bei Gott hat, sondern ich glaube, dass Gott in der Stunde der Not, nicht vorher, uns die Gnade gibt, an jedem Bösen zu wachsen oder an jedes Böse zu transformieren. Und das ist diese Wozu-Politik. Ich sage das immer in meinen Seminaren. Gott will, dass wir ein Warum in ein Wozu verwandeln. Es hat keinen Wert, dass Roswitha Mücksch sich sagt, warum war mein Vater damals so gemein? Warum hat er mich... mich genannt, aus dir wird nichts. Das ist der berühmte Spruch, den ich in meiner Praxis immer wieder höre. Mein Vater hat mir mit 20 Jahren gesagt oder mit 17, aus dir wird nichts. Und darum leide ich heute noch und hasse meinen Vater. Sage ich ihm, frag dich, wozu hat dir dein Vater das gesagt? Nicht, warum hat er dir das gesagt? Wozu? Die Wozu-Perspektive eröffnet einen Zugang nach vorne. Und das Warum verschließt mich. Wenn Roswitha Mücksch in dem Beispiel sagt, oh, ich hasse diesen Mann. Warum hat er mir mit 17 Jahren gesagt, aus dir wird nichts? Aus dir wird eine kleine Hure oder was? Du gehst mit dem Mann ins Bett oder irgendwas. Gibt solche Menschen, die das ja sagen. Und da kenne ich Patienten, die mir sagen, ich leide darunter, dass mein Vater mir das gesagt hat. Und die Menschen kommen aus diesem Zaraat, aus diesem Mitzrayim nicht raus. Die bleiben lieber in diesem inneren Gefängnis, anstatt zu sagen, ich gehe raus aus Zaraat, aus dieser Beengung, aus diesem Aussatz im Hebräischen. Die bleiben lieber drin und klammern sich an diesem uralten Satz fest, anstatt zu sagen, okay, ich kann hinauswachsen. Ich kann hinübergehen über diesen Satz. Ich kann versuchen zu verstehen, wozu hat mir mein Vater damals den Satz gesagt. Ich kann heute auch Sätze meiner Eltern von vor 30 Jahren anders deuten, die mir früher wehgetan haben. Heute kann ich mit Sätzen meiner Mutter und meines Vaters von vor 30 Jahren völlig anders umgehen, völlig anders. Ich bin auch ein neuer Mann. Ich bin heute auch Bari. Bari neugeboren, ich werde morgen wieder neugeborener sein und Sie auch. Auch Uni wird morgen neugeboren sein. Jeder Tag ist eine neue Geburt. Und wir können mit Sätzen und Verletzungen und Kränkungen, Kränkung ist ja auch krank, wir können mit Kränkungen der Vergangenheit mit Gottes Gnade heute anders umgehen als zum Zeitpunkt der Zufügung der Kränkung. Es geht, wenn wir wollen. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt, Markus 9, 23. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und wenn ich glaube, Glaube haben wir ja heute mehrmals definiert, Emunah. Wenn ich in Gott bin, I believe in God, dann kann ich mit Gott Berge versetzen, sagt ja Jesus auch. Aber die Frage ist, will ich? Darum fragt er ihn eben, willst du gesund werden? Willst du lieber andere Schuldige finden und in dem Gefühl leben, der ist schuld, der hat mir das damals gesagt und darum bleibe ich in diesem Schuldbild und leide lieber wie ein Hund und verwehre mir das Leben weil Vater mir sagt, aus dir wird nichts, du bist nur ein Flittchen, gehst nur mit Männern ins Bett oder andere Beschimpfungen? Oder sagst du dir, ich versuche Vater zu verstehen, warum er mir das sagte, wozu er mir das sagte, ihm nahe zu kommen, er hatte eine bestimmte Motivation, weil er selbst verletzt wurde, gibt es 1000 Zugänge, aber ich will frei sein. Das ist natürlich die Frage, darum stellt Jesus eine völlig berechtigte Frage. Es gibt nämlich Menschen, auch nicht nur in meiner Praxis, die sagen, ich bin lieber im Gefängnis, ich will lieber mich berauschen an dem Hass meinem Vater gegenüber von vor 40 Jahren, anstatt zu sagen, ich höre auf mit dieser Selbstzerstörung. Ich tue mir nicht mehr weh, mehr als mein Vater mir je weh getan hat. Es gibt Patienten, die tun sich mehr weh durch diese ewige Selbstbemitleidung, als es nötig wäre, indem sie das einmal zur Kenntnis nehmen, dass er das einmal sagte vor 40 Jahren und nun längst vorbei ist, dass Vater eben auch andere Dinge sagte. Es gibt Menschen, die wollen sich lieber besaufen an diesem Schuldbild, an diesem Märtyrerkomplex und fügen sich unendlich mehr Schmerz zu, als dieser eine Satz ihnen originaliter Schmerz zugefügt hat. Die geißeln sich und die vergiften sich und die, weiß ich was, die rennen in destruktive Beziehungen ein, weil sie immer noch diesen alten Vater suchen. Frauen, die sich nicht an Männer binden können, weil sie immer noch diesen Idealvater suchen, der ihnen diesen Satz nicht mehr sagt, anstatt zu sagen, er hat es gesagt, aber ich kann daran heilen. Und darum sagt Jesus, du musst entscheiden, willst du Schluss machen mit der Selbstbemitleidung oder willst du immer noch Sündenböcke suchen? Die Entscheidung musst du treffen.
Bitte schön. Da hast du wieder die Verbindung zu dem Beispiel Moses, die Schlange und der Stab. Dass selbst aus dem Bösen, also aus dieser sich windenden Schlange, ein fester Halt, ein fester Stab werden.
Ja, genau, richtig. Genau. Und wer zur Schlange hinaufschaut, das ist auch beim Thema Schlange ja ganz wichtig, die Menschen, die nach unten schauen, die nur in diesem kleinen Ego bleiben, bei der Schlange im Numeri, die werden gestochen, beziehungsweise das Gift der Schlange tötet sie. Wer aber hinaufschaut und merkt, meine Hilfe kommt von oben, Gott kann alles verwandeln, auf dieser kupfernen Schlange, und die hält ja Mose nach oben Richtung Gott, der wird nicht getötet vom Biss. Und das ist eben die Frage, bleibe ich im Unten, egozentriert, anthropozentrisch, schaue mir nur an, was war, und merke nicht, dass der oben mich heilen kann. Wenn ich nach oben schaue, und darum hängt ja die kupferne Schlange an, sein Stab, übrigens auch der Stab, wenn ich auf den Stab schaue, wird das, was mich töten sollte, zu dem, was mich heilt, nennt man das. Das, was mich töten soll, der Schlangenbiss, kann mich heilen. Sodass auf einmal dieses Gift etwas Belebendes hat, weil ich mich an Gott wende und Gott mir die Kraft gibt, hinauszuwachsen, etwas zu verändern. Das haben sie auch im Ersten Testament, in der Tora immer wieder. Und das ist auch bei Naaman und bei der Geschichte mit der Heilung oder auch bei Mose, was wir heute Morgen hatten. Gott appelliert auch an Mose. Mach das nicht. Hör auf, über die Israeliten schlecht zu sprechen. Sie werden dir sehr wohl glauben und sie werden dir vertrauen, wenn du daran glaubst, dass sie dir glauben. Wenn du nämlich nicht daran glaubst, werden sie natürlich nicht glauben. Und darum die Geschichte mit steck deine Hand und pack sie beim Schwanz und der Schlange. Das sind alles Korrekturen. Hör auf mit diesem negativen Denken, das nur in deinem Kopf ist. Get out of your mind. Get out of your mind, sagt man auf Englisch. Bleib nicht stecken in diesem Ego-Gefängnis in deinem Kopf. Ja, Gudrun. Lauter, Gudrun, lauter.
Wenn er liegt, dann ist er hoch am Tag, also in zwei Ebenen. Und wenn er aufsteht, ist er vertikal und jetzt in
der drei
Ebene.
Sehr schön. Und so ist die neue Sichtweise. Richtig, wunderbar, was Gudrun eben sagt. Wenn ich liege, bin ich ja einfach ein Opfer. Da bin ich im Opfer. Es ist auch das Thema Opfermentalität. Bin ich ein Opfer oder bin ich heute ein Akteur, sage ich gerne. Im Englischen kann man sagen, habe ich neulich in einem Buch gelesen, are you a victim or are you a victor? Bin ich ein Opfer oder bin ich ein Sieger? Das kann man im Englischen sagen. Are you a victim or are you a victor? Bin ich ein Opfer? Und wenn ich flach liege, bin ich Opfer. Und der Mann gefällt sich darin, Opfer zu sein. Und wenn du aufstehen musst, kannst du schlecht Opfer sein. Ein Opfer steht nicht. Ein Opfer muss dauernd liegen und fühlt sich dauernd gekränkt. Stichwort gekränkt hat ja auch mit krank zu tun im Buden. Gekränkt kommt von krank. Ich fühle mich dauernd gekränkt. Und das geht in die Psyche hinein. Gekränkt hat ja eine psychische Komponente. Und der Mann ist krank und obendrein gekränkt durch, weiß ich, irgendjemand irgendwas sagte. Und da sagt er sich, lieber bleibe ich liegen und werde von allen bemitleidet und abschuldige. Das tut manchen Leuten gut, manche Leute brauchen das. Der ist schuld und der ist schuld und wenn ich ins Wasser komme, kommt wieder ein anderer. Manche Leute brauchen 1000 Ausreden, nur um nicht einen Schritt nach vorne zu wagen. Alles nur nicht selbst das Leben zu verändern. Die anderen sind schuld. Wenn ich komme, ist ein anderer schon im Wasser. Das sind scheiß Ausreden. Prätext. Sind nur Ausreden. Nur Ausreden. Und Jesus will keine Ausreden. Darum fragt er ihn, machen wir jetzt klare Verhältnisse, dann bin ich für dich da. Wenn du das nicht willst, bleib noch 100 Jahre im Wasser, eben auf der Bahre. Und wie du sagst, wenn ich stehe, stehe ich vor Gott und in Gott, aufrecht zu Gott gerichtet. Und wenn ich liege, dann bin ich nur auf der horizontalen, auf der rein menschlichen Ebene. Da kann mir Gott ja nicht begegnen. Und so stehe ich ja zu Gott hinauf. Aufrecht zu Gott hinauf.
Aber ich möchte trotzdem auch noch eine Lanze für das Bett brechen.
Für das Bett? Du willst jetzt ins Bett gehen?
Nein, ich habe unbedingt, wenn er sagt, ich meine, man schläft nach dem Bett. Und wenn Freunde kommen, ist es ja auch durch Gott das spricht. Also das Bett muss nicht unbedingt der Ort des Leidens und der Krankheit sein, es kann eben auch der Ort des Schlafs, des Traums sein, wo man Gott näher ist, als in der reflektierten Tage.
Natürlich. Aber ich will sagen, das ist völlig richtig. Natürlich brauchen wir immer das Bett, wir müssen auch schlafen. Aber das Hebräische konnotiert eben mit dieser Fülle der Varianten, die ich euch genannt habe, das Bett immer etwas zu tun hat, ich lege mich hin und bin passiv. Ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn du dein Leben verschläfst, sozusagen, wie er, der sagt, och, es ist so schön, ein Opfer zu sein. Und es gibt, wissen Sie, es gibt heute so viele Menschen, ich nenne keinen Namen, aber es gibt so viele Menschen, die gern bettlägerig sind. Deborah und ich kennen eine Dame, die jetzt schon im Himmel ist, die war 6 Jahre bettlägerig. Warum? Das hat ja auch einen Vorteil, weil alle kommen zu dir ans Bett und alle pflegen dich und alle haben Mitleid mit dir und Infusion oben, Infusion hinten. Du wirst betüttelt und behügelt und manche Menschen macht das mehr Befriedigung, als zu sagen, jetzt stehe ich auf, schmeiß das Bett weg oder nehme es in die Ecke und nimm mein Leben in die Hand. Er muss sein Leben in die Hand nehmen. Das können Sie auch aufschreiben. Das ist auch ein schöner deutscher Ausdruck. Er nimmt sein Leben in die Hand. Das können Sie, genau. Nimm dein Leben in die Hand. Kann man das auch auf Französisch sagen? Prends la vie dans tes yeux? Kann man nicht sagen. Aber im Englischen kann man das sagen. To tackle life. To get on with life. Das heißt wirklich das Leben angehen. To grasp the things. To grasp your life. Das heißt, im Deutschen kann man das so schön sagen. Nimm dein Leben in die Hand. Und er nimmt sein Leben in die Hand. Das ist mit dem Bett gemeint. Er ist nicht nur derjenige, der sich passiv hinschmeißt und 38 Jahre lang Schuldige findet, sondern Georg, er sagt, jetzt, Theodor, ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich handle. Ich nehme mein Leben in meine Hand. Und das, was früher mein Leben war, nämlich herumliegen den ganzen Tag, das nehme ich heute und ich entscheide, wann ich liege. Und wenn ich nicht mehr liegen will, liege ich gar nicht mehr. Das ist auch eine Idee dahinter. Anpacken, angreifen, begreifen. Jetzt kurz weiter. Und dann,
ich will noch einen Satz dazu sagen. Ja? Wenn man in diesem Jammertal drin ist, oder Jammerland wie Kohl, der Walter Kohl geschrieben
hat, ja.
Denn es ist ja gar nicht so leicht, da rauszukommen. Und ich finde es ungemein barmherzig, dass dieser Jesus da gekommen ist und gesagt hat, mach mal.
Ja.
Es gibt, wenn man da wirklich drin hängt, man hat ja gar nicht die Kraft.
Ah, sehr gut, Horst Golden, darum haben wir gesagt, du brauchst immer entweder einen Priester zur Zeit der Bibel oder hier einen weisen Mann, der sagt, ich kann auch durch meine Autorität und durch meine Beziehung zu Gott das tun, was der Priester tut. Und morgen früh im Finale werde ich euch zeigen, dass Jesus keinesfalls gegen die Priester seiner Zeit arbeitet. Viele denken, naja, Jesus schmeißt die Priester weg, das stimmt nicht. Es gibt Stellen, da werden wir uns anschauen, die Heilung der 10 Aussätzigen morgen früh, ab 9, da kooperiert er sehr wohl mit den Priestern. Es stimmt nämlich nicht, diese Sprüchesammlung, wonach Jesus alles abschafft. Das ist absoluter Antisemitismus und Antijudaismus, wenn Sie sowas sagen. Und morgen zeige ich Ihnen eine heftige Stelle, in der Jesus sehr wohl sagt, natürlich musst du nachher noch zu den Priestern gehen und dein Opfer bringen, sprich dich eintauchen und den Korban, eine Darnahrung bringen. Stimmt bitte nicht, dass Jesus sagt, ich kann alles und das Judentum der damaligen Zeit hat abgewirtschaftet, ist einfach nicht stichhaltig. Wer das sagt, kennt die Bibel nicht und betrügt und verletzt Jesus. Es gibt solche schönen Christen irgendwo in Deutschland, die mir das sagen, stimmt aber nicht. Und das schauen wir uns morgen um 9 an, Stelle, die Jesus ganz klar sagt, du, das Thema ist noch nicht vom Tisch, die Priester müssen dich anschauen, wie wir heute erklärt haben. Gerne. Jetzt war Sabbat, das müssen wir anschauen. Jetzt in der Situation war ein Sabbat und die Juden habe ich Ihnen erklärt, die Judäer, haben wir gesagt, gut, und die Judäer sagten zu dem Geheilten, es ist Sabbat und es ist nicht erlaubt, eine Bahre zu tragen, wobei ich Ihnen da eins sagen muss, es war damals noch gar nicht so sicher, das muss ich Ihnen auch sagen, Cornelia, ob man am Sabbat Bahre tragen durfte oder nicht, das war nämlich ein strittiger Punkt.
Ja. Zur Zeit, was? Tische durfte man tragen, habe ich gehört.
Jein.
Man durfte nicht reparieren.
Ja, Cornelia, das war damals genau die Diskussion. Die Diskussion war, was verletzt die Ruhe des Sabbats und was nicht. Ein Rabbi sagt zum Beispiel, wenn du eine Bahre trägst, innerhalb einer kurzen Abstand, meinetwegen von dort in der Ecke, wo das Klavier steht, zu dorthin, und dort ruht er sich aus, oder bis zur Küche, dann ist das so zumutbar, wie wenn du, weiß ich, eine Tasche nimmst und mal ein paar Brötchen hin und her trägst. Verstehen Sie, die Rabbiner argumentieren ja damals. Die Rabbiner versuchen zu verstehen, was verletzt das Sabbatgebot. Und ein anderer Rabbi sagt, nein, ich finde, das darf man gar nicht machen. Das ist typisch Arbeit. Und wenn du etwas in die Hand nimmst, noch dazu so ein Bett, das gehört sich nicht am Sabbat. Das macht bitte mal am Sonntag früh um 6. Verstehen Sie, so argumentieren Rabbiner. Und Rabbi Jesus sagt, für mich ist das in Ordnung, weil es für mich in meine Pädagogik gehört, gerade am Sabbat, haben wir heute Vormittag ja schon gesagt, weil der Mann soll Heilung erleben. Und in das Heilungskonzept, Cornelia, er hat von Jesus gehört, Cornelia, gehört bitte die anderen, Helene, dass er, hallo, was ist denn los?
Ich habe hier eine Welt, Entschuldigung.
Ach so, okay.
Meine Heilung.
Okay, schmeiß sie weg, genau. Nimm deine Wespe und wirf sie weg. Okay, Also, nimm deine Bahre, Hans-Jörg, gehört zur Heilung für Jesus. Und Jesus sagt, das ist doch Bullshit. Der Mann muss sich doch gar nicht anstrengen. Im Gegenteil, wenn ein gelähmter Mann zum ersten Mal wieder ein Bett nehmen kann, ist es doch für ihn Freudensprung. Der Mann 38. Und diese Hardliner, die da waren, sagten, nein, nein, das sind Buchstabilisten, das hast du nicht zu machen. Das ist einfach am Schabbat nicht nötig. Diese haben Tomaten vor den Augen, wie vorhin bei Markus. Und dann gibt der mich gesund gemacht hat, übrigens gesund, ist so schön, wie er das sagt, der mich neu geschaffen hat sozusagen, passt ja zum Schabbat, der mich gesund gemacht hat, der mich neu geschaffen hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Bahre und zeig, dass du und so weiter. Und sie fragten, wer ist der Mensch, der dir das gesagt hat? Und der Geheilte wusste aber nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich zurückgezogen. Da will ich auch ein kurzes Wort erklären. Warum zieht sich Jesus zurück übrigens? Wer weiß das? Warum will Jesus nicht mittendrin stehen und warum sagt er auch seinen Namen nicht? Das spricht für Jesus nämlich, Theodor. Warum hält er sich zurück?
Er will kein Aufsehen.
Genau, er will kein Personenkult. Das ist der Punkt. Wann immer Sie Stellen haben, liebe Freunde, in denen es heißt, Jesus ging hinaus an den See, heißt das, er will eben wen verherrlichen? Den Gott. Vater, den Gott und nicht sich. Und das ist für mich absolut Demut. Jesus will keinen Personenkult. Jesus will, dass einer verherrlicht wird, nämlich Gott Vater. Und wenn er dann sagt, ich bin, schau, was ich kann, dann entsteht doch sofort ein Theater. Schau dir mal diesen Mann an. Auf den stellen wir auch eine Büste, machen eine Büste, stellen auf Modest. Das will Jesus nicht. Da geht er lieber weg, um sein Ruhe zu haben. Weil Jesus insbesondere bei Johannes sagt, ich bin vom Vater gesagt, ich will kein Theater. Hört auf mit diesem scheiß Theater. Ich will das nicht.
Der ist dann auch ins Gebet verfallen, also nachher.
Ja, ja.
Da bin ich von überzeugt.
Ja. Und immer wieder haben sie, auch bei Markus steht das, und Jesus entzog sich der Menge und ging an einen einsamen Ort, um zu beten, haben sie immer wieder. Weil Jesus sagt, ich will, dass ihr Vater verherrlicht und nicht mich. Und das macht Jesus so glaubwürdig. Und auch die Evangelisten, die das berichten. Weil ein großer Mann groß, Gott groß macht und nicht sich. Ein kleiner Mann macht sich groß, ein großer Mann macht Gott groß. Und das ist Jesus, darum will er weg. Und später findet ihn Jesus im Tempel. So, und der Satz ist auch wichtig. Warum findet er ihn im Tempel? Das ist genau das, was ich mit ihm morgen machen will. Warum findet er ihn im Tempel? Weil er sich ja von dem Priester anschauen muss. Schreiben Sie es bitte auf. Vers 14 ist wunderbar bei Johannes. Später findet er ihn im Tempel und nicht im Wirtshaus, in der Schenke, sondern genau da, wo eben der Geheilte hingehen muss, gemäß Levitikus 14, um sein Opfer zu bringen, um sich nackt auszuziehen und einzutauchen. Nur deshalb geht er in den Tempel, nicht um Kaffee zu trinken. Das verstehen viele Christen nicht. Die denken, er geht in den Tempel, weil er Gott preisen will. Das ist viel zu schwach. Das ist viel zu schwach, Ursula Fröhlich. Sondern ein Mann geht nicht in den Tempel, um Gott Halleluja zu singen. Das ist nicht die primäre Idee. Man geht nicht in Halleluja zu singen. Das ist ja keine Kirche und keine Synagoge. Das kann er in der Synagoge machen. Aber in den Tempel in Jerusalem, noch dazu kurz vor Pesach, geht man noch dazu als ein Geheilter. Er ist ja nicht Ahner, irgendeiner aus dem Volk. Weil man sich dem Priester zeigt und dem Priester sagt, schau her, ich hatte eine schwere Krankheit, vielleicht hieß es sogar Aussatz, und ich zeige mich dir, schau mich an, es ist alles wieder in Ordnung, alles steht und geht, und ich bringe meine Turteltauben, meine Vögel, wie es in Levitikus 14 vorgesehen ist, und ich gehe runter ins Wasser, ziemlich nackt ausgehen ins Wasser. Darum geht er in den Tempel. Das ist so die Kurzformel dafür. Das finde ich bei Johannes unheimlich schön, weil Johannes uns zeigt, er kennt die Gebräuche seiner Zeit. Das würde jemand, der sich nicht auskennt, nicht bringen. Später findet ihn Jesus im Tempel. Das ist ein ganz wichtiger Nebensatz, der mir sagt, Johannes kennt sich aus und Jesus sowieso. Aber Johannes zeigt uns einen Jesus, der den Mann natürlich in den Tempel schickt. Warum? Weil das letzte Wort eben die Priester haben und nicht er. Und das ist groß wiederum an Jesus, den Johannes uns zeigt. Das letzte Wort, Cornelia, hat nicht Jesus, der gesagt hat, wunderbar, sondern die Priester, die anerkennt er. Und die dürfen dich ja reinwaschen, wie wir gesagt haben, reinsprechen.
Und so? Das heißt immer doch dann auch, am Anfang ist ja das Fest der Juden genannt. Das heißt aber dann auch, dass er eben mit dem Wort der Priester wieder teilnehmen darf.
Ja. Das kannst du auch sagen, genau. Er ist wieder in die Gemeinschaft eingegliedert, genau. Er ist wieder eingegliedert in die Gemeinschaft, Stichwort der Vogel, was wir heute Morgen hatten, Hildegard von Bingen. Der Vogel ist weg, er gibt Opfer das Freie, das Ungezügelte, das Rücksichtslose und der Priester erklärt ihn spätestens für gesellschaftsfähig. Der Priester muss das aussprechen. Und das finde ich ganz toll an Johannes, dass er den Priester nicht ausklammert, sondern sagt, es gibt Recht und Ordnung in Israel, Theodor, und der Priester muss diesen formellen Akt vollziehen. Indem man sagt, hör zu, ich ziehe dich heran und coram publico schaue ich mir das an, es ist alles sauber, bring dein Opfer, deine Darnahrung, deine Annäherung an Gott, das ist die Bedeutung von Korban, Opfer, und dann tauche ein und dann bist du rehabilitiert, was wir heute Morgen hatten. Und Jesus kooperiert da ganz eng mit dem Tempelordnung, er schafft den Tempel überhaupt nicht ab. Nächster Satz, und er sagt zu ihm, du siehst, du bist, jetzt ganz wichtig, Vers 14, du siehst, du bist gesund geworden, gesund haben wir mehrmals erklärt, bari, neu geschaffen. Er spricht nochmal mit ihm ein Wort. Er hat gesehen, dass er das alles gemacht hat mit dem Priester. Und jetzt sagten sie, schauen Sie, wie schön Johannes das macht in 14, Zephania. Du siehst, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nicht mehr schlimmer wird. Das ist ein ganz harter Satz. Weil natürlich hier die enge Beziehung zwischen Sünde und Konsequenz steht. Das Wort Sünde im Hebräischen bedeutet was? Von Gott abkommen, chet. Genau, sich vergehen, sich an Gott vergehen. Das hebräische Wort für Sünden heißt vom geraden Weg abkommen, chet. Chet heißt wörtlich in der Sprache des Orientalen die Zielverfehlung. Der Orientale geht nämlich davon aus, dass ich einen Pfeil nehme. Der Orientale denkt ja sehr anschaulich. Ich nehme einen Pfeil und Bogen und ich treffe nicht in das Ziel. Und das gibt eine Stelle, da heißt es wirklich, ich habe mein Ziel verfehlt, sagt einer einem anderen in den Könige. Und damit meinte, dass der Pfeil eben nicht ins Schwarze gegangen ist. Daher kommt dieses Bild. Und genauso wie ich mein Ziel verfehle beim Bogenschießen, Uli, kann ich mein Ziel verfehlen, nämlich mit Gott nicht in Beziehung zu leben. Aus diesem Bild kommt das. Chet, dieses Wort Chet, C-H-E-T. Zielverfehlung heißt das wirklich. Ich habe mein Lebensziel verfehlt. Genauso wie beim Bogenschießen, der Orientale hat ja Bogen, Pfeil und Bogen. So habe ich mein Ziel verfehlt. Und das ist eben das, was Jesus sagt. Sündige nicht mehr, verfehle dein Ziel nicht mehr. Es geht nicht einfach nur um Sündigen im Sinn von etwas Böses tun, Georg, sondern bitte achte darauf, dass du nicht wieder von Gott wegkommst und jetzt damit dir nicht noch etwas Härteres widerfährt. Da sagt Jesus etwas Deutliches. Er sieht den Mann dort und er sagt ihm Folgendes. Du warst 38 Jahre lang krank. Unvollständig. Das ist eine lange Zeit, das ist keine kurze Zeit. 38 ist eine lange Zeit. Und er sagt ihm, okay, du hast das Ritual gemacht beim Priester Helene, aber ich möchte dich bitten, weil er wahrscheinlich bei ihm eine Rückfallgefahr sieht, können wir auch aussprechen. Er schaut ihn an und er sagt sich, du bist mir noch nicht ganz koscher. Ich sehe in deinen Augen, Jesus ist ja ein brillanter Menschenkenner, Gudrun, und er sagt, ich schaue in deine Augen und ich sehe, da ist noch etwas wankelmütig bei dir. Ich bin mir noch nicht so sicher, dass du es verstanden hast, was hier passiert ist. Und darum sagt ihm Jesus gemäß Johannes, hör zu, mein Lieber, bitte schau her, ich möchte dich bitten, mach es nicht wieder. Er weiß genau, worum es geht. Ich möchte, dass du darauf achtest, dass deine Beziehung mit Gott stabil bleibt. Sollte das nicht passieren, das muss er ihm deutlich sagen, dann sage ich dir, wird noch viel Härteres passieren. Dann wirst du nicht nur im Bett liegen, dann wird dir dein Auge aufhalten. Das muss man sagen, das müssen Ärzte heute auch sagen. Als Therapeut muss ich auch, als Behandelnder, muss ich auch meinen Klienten sagen, und jeder Arzt auch, wenn Sie weiterhin so arbeiten oder weiß ich, wenn Sie sich weiterhin so anstrengen oder wenn Sie nicht aufpassen bei Diabetes, garantiere ich Ihnen, dass Sie ein Rezidiv kriegen, einen Rückfall. Das wissen Sie ja, es gibt Rückfälle. Wenn Sie nicht aufpassen auf Ihre Gesundheit und weiterhin zu viel Alkohol konsumieren oder weiß ich, rauchen wie verrückt rauchen, wird Ihre Lunge nicht lange leben. Das sage ich Ihnen heute, Herr Georg. Das muss ein Arzt sauber aussprechen. Man muss den Menschen warnen. Steht auch in der Bibel, warne deine Nächsten, wenn du siehst, dass er in einen Brunnen reinrennt oder so. Und Jesus ist ein ganz toller Arzt, Joshua, und sieht in seinen Augen, da ist so was Unseriöses, noch beziehungsweise Zweifelhaftes, da ist noch so ein Restzweifel. Und Jesus sagt ihm, du, bitte, ich möchte dich bitten, du hast zwar ein Ritual gemacht, hast dein Bett genommen, aber ich möchte dich bitten, sei dir bewusst, Gott hat nicht das Thema abgehakt. Wenn du nicht mit Gott in Beziehung lebst und das nur als Show betrachtest, was ich mit dir gemacht habe, so ein Show-Effekt, nämlich nimm dein Bett und jetzt bist du beim Priester. Und wenn du denkst, das Spiel geht morgen weiter, warne ich dich, du wirst noch viel stärker umfallen. Und das macht ihn so groß. Das ist Jesus Größe. Die Größe eines verantwortungsbewussten Rabbis. Zu erkennen, welchem Menschen muss ich was sagen. Und der Mann war wackelig, noch auf den Beinen. Verständlich, nach 38 Jahren. Aber Jesus sagt, ich nehme dich ernst. Und natürlich Gott, und darum sage ich dir, du bist mir rückfallgefährdet, nennt man das. Du bist mir noch rückfallgefährdet, Alkoholiker oder was auch immer. Ne? Und darum sage ich dir, wenn du noch einmal zum Glas greifst, Stichwort Alkoholiker, wenn du morgen versuchst, kontrolliert zu trinken, warne ich dir, dass der nächste Absturz der letzte in deinem Leben sein wird. Darum bitte greif nicht zum Glas, Alkoholiker, terminologisch gesprochen. Ist klar? Ganz wichtig, das macht Jesus so groß.
Hildegard. Heißt, er muss ja auch schließen, dass er gesündigt hat und deswegen...
Ja, genau so, das ist richtig. Aber sündig im Sinn von, du hast dich an der Beziehung mit Gott vergangen und Gott, weil er dich liebt, hat dir diese Krankheit geschickt, damit du jetzt endlich aufwachst, eventuell, und ein neues Leben lebst. Ja, bitte, Hildegard.
Aber dann wäre ja hier die Krankheit die Konsequenz von gottfernem Leben.
Natürlich, völlig richtig, Hildegard, Dankeschön. Krankheit ist immer die Konsequenz von gottfernem Leben. Aufschreiben. Ursula, können Sie genau aufschreiben, ist völlig richtig.
Also wenn mir jetzt mein Fuß wegen Arthrose wehtut...
Na gut, so platt natürlich nicht. Das muss ein Arzt anschauen. Aber...
Er sagt, es ist halt, ja, Arthrose, oder Arthrose.
Du, pass auf, Medizin ist ein sehr großes Thema und Therapie, Seelenheilkunde ist auch ein großes Thema. Man kann nicht einfach sagen, so ist es. Wenn ich Zahnschmerzen habe, kann es ja auch bedeuten, dass ich meine Zähne nicht gepflegt habe. Das gibt es auch. Und da zeigt mir Gott über Parodontitis oder irgendwas, dass ich liebevoller mit meinen Zähnen umgehe. Das kann manchmal auch ganz banal sein. Geh liebevoll mit deinen Zähnen um. Schlamper nicht mit ihnen rum. Verstehst du, das muss man, wenn du zu mir kommst und sagst, ich habe Arthrose, gehe ich nicht so mit dir um, wie wenn Rita mir sagt, ich habe Arthrose. Weil zwei Menschen, die das gleiche Phänomen haben, können unterschiedliche Ursachen haben. Deine Arthrose ist nicht die Arthrose von ABC. Oder ein Alkoholiker hat nicht den gleichen Hintergrund wie ein anderer Alkoholiker. Jeder Mensch bringt ja seine Biografie mit. Und dieser Mann, ganz klar, kriegt die Krankheit, weil er mit Gott nicht in Beziehung steht. Wenn wir Jesus ernst nehmen, Ursula Fröhlich, so steht es ja. Und wenn er seine Beziehung mit Gott heilt, heilt auch seine Krankheit. Das ist wirklich die Konsequenz auch des biblischen Denkens, was wir heute Morgen hatten, mit Aussatz. Und der Gicht.
Ein Umkehrschluss ist nicht zulässig.
Welcher?
Ein Umkehrschluss.
Welcher? Wie lautet der?
Dadurch, dass ich gesündigt habe, ich jetzt Arthrose habe.
Doch, das ist richtig, doch das ist doch gerade der Schluss. Weil du gesündigt hast im jüdischen Sinn des Wortes, weil du ein Leben gelebt hast fern von Gott. Der Mann hat fernes Leben von Gott gelebt. Das heißt ja Sünde, verfehlt, sein Ziel verfehlt. Zieht er die Krankheit an, kriegt er die Krankheit, und Krankheit ist Ausdruck einer Störung, damit er sein Leben repariert. Der Sinn ist ja, dass er ein Leben korrigiert, ein Leben repariert, das nicht stimmt.
Ja. Mir kommt aber noch ein anderer Gedanke. Er liegt ja sehr lange da. Wenn man 38 Jahre macht, weiß man ja gar nicht, in welchem Alter seine Krankheit angefangen hat.
Ja.
Jesus heilt ihn jetzt, und vor dieser Heilung kommt ja dieses ganze Selbstbemitleid.
Ja.
Vielleicht ist es ja auch gar nicht so, dass Jesus ihm sagen will, deine Krankheit, die du jetzt überstanden hast, ist einfach eine Sünde, sondern du hast während deiner Krankheit dich immer weiter von Gott entfernt. Und wenn ich dich jetzt heile, dann falle nicht da rein zurück. Denn dann könntest du eine Krankheit kriegen, wirklich aufgrund von Gottes Ferne. Denn dieses Selbstbemitleiden, das kann ja auch etwas sein, was als Charakteristikum bei ihm vielleicht schon da war, aber durch die Krankheit sich gefestigt hat. Dass die Krankheit ihn nicht zur Umkehr gebracht hat, dass die Krankheit ihn zum Nachdenken gebracht hat, keine Sündenböcke zu suchen, sondern statt aufs Wasser mal nach Gott zu schauen und zu beten und Gott um direkte Hilfe zu bitten. Das hat er nicht, sondern die Krankheit hat ihn vielleicht immer weiter weggebracht von Gott, anstatt zu Gott hin.
Wenn ich nicht so zutreffend, denn er sagt ja ihm, schau, du siehst, du bist gesund geworden, Hildegard, du bist gesund geworden. Warum ist er gesund geworden? Weil Jesus die Beziehung zu Gott herstellt bei ihm. Jesus, gesund heißt, du wirst durch Gottes Intervention neu geschaffen, neu geheilt. Du bist jetzt gesund geworden. Und er sagt ihm, sündige nicht mehr. Das heißt,
aber dieses nicht mehr kann sich ja auch dieses Jammerlappen tun, dass er während seiner Krankheit gelebt hat. Was vor 38 Jahren war, das
aber Moment, eins müssen wir bedenken. Dieses Jammern ist doch gerade sein Problem, Deborah und Hildegard.
Ja, das ist seine Sünde.
Und das ist seine Krankheit. Nein, das ist seine Krankheit. Seine Krankheit besteht darin...
Aber deshalb sage ich ja, die Krankheit hat ihn hierin befestigt.
Ja, gut.
Er hat eine
Nee, das sehe ich umgekehrt. Nee, das sehe ich umgekehrt, ihr Lieben. Ich sage, die Krankheit zeigt etwas, seine körperliche Gebundenheit. Eine Krankheit besteht ja im Gefesseltsein ans Bett. Und das zeigt nur, was in ihm psychisch nicht stimmt. Das ist ja das Konzept der Krankheit in der Bibel. Das Konzept der Krankheit, des körperlichen Gestörtseins. Krank heißt, ich habe eine psychische Fehleinstellung dem Leben gegenüber, die ich mir nicht eingestehe, und die Krankheit akzentuiert das. Das heißt, er hatte schon vorher diese psychische Labilität, diese Selbstbemitleidung, findet nun einen Anlass, ihr Lieben, das zu auszudrücken, indem er sagt, alle anderen sind schuld, ich bin unschuldig, wenn mich die anderen gut behandeln, dann werde ich gesund. Aber ich sage, diese Selbstbemitleiden, diese Lethargie, diese Labilität war schon vorher da. Die Krankheit bricht aus, weil sie es zeigen will, wie instabil, wie labil dieser Mann ist. Das ist ein psychischer Defekt.
Aber zumindest muss man sagen, das trifft nicht immer zu.
Nein, nur bei dem Mann. Nein, bleiben wir jetzt bei dem Mann, bitte. Nur bei dem Mann. Hildegard, nur bei dem Mann. Er hat eine Störung dem Leben gegenüber. Die Krankheit bricht aus, damit es sichtbar wird. Das machen wir ja seit gestern Abend. Krankheit heißt, du kriegst einen körperlichen Defekt. Taubstumm etc. Damit das, was an Fehleinstellungen in dir ist, sich sichtbar macht. Das ist das alte Konzept von Krankheit in der Bibel. Etwas stimmt mit dir nicht. Etwas ist mit dir nicht in Ordnung, psychisch gesprochen. Die Seele artikuliert es über das Körperliche. Über stumm sein, über blind sein, über taub sein, über gichtbrüchig sein. Da gibt es einen Mann mit Wasserkopf, wassersüchtig, tausend Phänomene. Das körperliche Verfallsein drückt aus, was im Inneren nicht in Ordnung ist. Und ich sage, dieses Lamentieren, dieses billige andere zu Sünden machen, war schon in ihm da. Nur er hat jetzt einen billigen Vorwand, so erkläre ich das, das zu akzentuieren, was immer schon in ihm da war. Denn das entsteht nicht erst mit der Krankheit. Du hast diese Motorik in dir, Uli. Ein Mensch, der ständig andere zu Sündenböcken machen will, hat es in sich. Auch wenn er schon kerngesund ist. Nur, es ist anscheinend so stark in ihm, dass Gott ihm sagt, so jetzt schickt mir ihm mal die Krankheit, damit er es wahrnimmt, wie sehr er von anderen abhängig ist und wie unfähig und unwillig er ist, sein Leben in die Hand zu nehmen. Und darum musst du ein Mann wie Jesus kommen und ihm das zeigen.
Aber was kann man denn sagen von der damaligen Lebenserwartung, wie alt ist man damals geworden? Das heißt, wie jung muss er geworden sein, wenn er 38 Jahre krank war?
Ja.
Er ist ja nicht 38 Jahre alt, sondern er ist 38 Jahre lang krank. Das heißt,
lass ihn mit 20 krank geworden sein. Das heißt, er hat mit 20 bis 20 Jahren immer wieder andere schuldig gemacht. Und Gott sagt mit 20 so, jetzt hört das auf. Und er gibt ihm ja jedes Jahr die Chance, gesund zu werden. Der Mann ist dann 58, hat er noch mit 58 eine Gesundung erleben durch Jesus.
Ja, ich weiß nicht, wie groß die Lebenserwartung
ist. Ja gut, 60, 70, unterschiedlich. Im Talmud sind Leute mit 70, 80 so ganz gemischt. Aber lass ihn mit 20 sowas bekommen haben, Gudrun. Und dann ist er 58 und sagt, und Gott sagt ihm, das ist der Kairos, haben wir ja gesagt, jetzt greift Gott spätestens ein. Natürlich hätte er sich auch ändern können. Aber der Mann war eben nicht bereit. Das ist ja das, was ich vorhin sage. Manche Menschen müssen den Kelch bis zur Neige trinken, den Kelch des Schmerzes, bis sie eben nicht weiter können. Und Gott schaut ja ins Innerste und erkennt, jetzt ist der Kairos gekommen. Mit 38 schickt er in Jesus und er ist mit einigen Überwindungen bereit, gesund zu werden. Hildegard, so dass mein Punkt ist, in ihm war die psychische Störung, die dokumentiert sich durch ein äußeres Krankwerden, damit er eben merkt, was in ihm nicht stimmt. Damit er endlich durch Jesus, durch einen Priester, durch einen großen Mann merkt, Moment mal, ich bin doch eigentlich der Gestörte, nicht die Welt ist gestört. Darum sagt ihm doch Jesus, hör endlich auf, andere zu beschuldigen. Das ist dein Problem. Und wenn du damit aufhörst, und darum auch wenn du aufhörst zu sündigen, und sündigen heißt ja, hör auf mit dieser Fehleinstellung. Hör auf, ständig Schuld bei anderen zu suchen und dich in Inaktivität, in Passivität einzulullen. Das ist ja sein Thema. Deshalb wurde er doch krank. Du wirst krank, weil du hier oben eine falsche Einstellung hast, in der Birne und im Herzen. Und wenn du diese korrigierst, diese Haltung, das Wort Haltung hat ja auch was mit körperlicher Haltung zu tun. Rüdiger Dahlke hat mir das so schön aufgezeigt. Haltung, er hat ein Haltungsproblem. Seine Attitüde stimmt nicht mit seiner körperlichen Haltung. Er hat eine falsche Haltung und darum ist auch seine körperliche Haltung deformiert. Wenn deine innere Haltung nicht stimmt dem Leben gegenüber, ist auch deine körperliche Haltung nicht in Ordnung. Und dann ist auch dein Verhalten nicht in Ordnung. Du verhältst dich nicht in Ordnung. Und dann kannst du keine gute Haltung haben. Dann ist dein Bandscheibe alles im Arsch. Dann wirst du krumm und kannst auch nicht mehr gehen und liegst den ganzen Tag. Und darum plädiere ich dafür, wenn deine innere Beziehung zu Gott und deine innere Beziehung zu dir selbst intakt ist, dann wirst du nicht krank. Punkt. Dann wirst du laut biblischem Verständnis nicht krank. Körperlich krank, weil du dann eine gesunde Beziehung hast und heute Morgen hat wir Exodus 15, 26, ich, dein Gott, bin dein Heiler. Wenn du mir vertraust und das Rechte in meinen Augen tust, hast du ja heute. Wenn du das Rechte in meinen Augen tust, auch Brigitte, dann bin ich dein Arzt. Und Arzt heißt, ich sorge dafür, dass du gesund bleibst, durchgängig gesund, ohne Problematisierung. Tust du das nicht, gehst du ab vom rechten Weg, und das ist ja Sündigen, dann musst du Konsequenzen in Kampf nehmen. Der jüdische Gott ist ein konsequenter Gott, ist kein strafender Gott, ist keine Rede von Strafe, es geht um Konsequenzen. Es geht immer um Konsequenzen. Wenn wir nicht Regeln des Lebens beachten, sagt die Bibel, und dazu gehört eine intakte Beziehung zu Gott, das ist eine Spielregel, so wie ich essen und trinken und aufs Klo gehen muss, die muss ich auch beachten, ich kann das nicht überwinden. weil ich sonst sterbe. Und du auch, sie auch, Petra. Ich muss essen, ich muss trinken, ich muss atmen, ich muss mich waschen, etc. Ich muss, weiß ich was, schlafen nachts. Wir sind keine Maschinen. Wir haben Regeln zu beachten. Und das Judentum sagt, genauso wie du körperliche Regeln beachten musst, musst du auch seelische Regeln beachten. Auch wenn du es nicht willst und dich auf den Kopf stellst. Und wenn du nicht gemäß Gottes Prinzipien lebst und deine Seele pflegst und eine gute Haltung hast, dann wird deine äußere Haltung nicht gesund sein können. Das geht nicht. Kannst du nicht erwarten.
Ich verstehe das total, dieses Beispiel. Aber es gab doch früher das Denken, wenn welche krank waren, das ist Strafe von irgendwelchen Vorfahren. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Evangelium das ist, dass irgendein Sohn oder Kind krank war, haben seine Eltern gesündigt und so weiter.
Das ist Johannes 9, genau.
Ja,
und das lehnt Jesus ab, Heinz.
Ja, und dieses Denken war auch falsch.
Ist falsch. Ja. Johannes 9, können Sie zu Hause nachlesen. Ja. Wer ist schuld? Ein blind geborener Junge. Und die Eltern kommen zu Jesus und fragen, wer ist denn schuld? Die Schuldfrage. Ja. Und Jesus sagt, weder bist du schuld, der Junge, noch die Eltern. Niemand ist schuld, sondern Gott soll verherrlicht werden. Auch der Mann sagt er nicht, du bist schuld. Nur du musst Konsequenzen, das notieren Sie bitte. Ja. Das jüdische Bild spricht von Konsequenzen, Cornelia. Wenn du nicht konsequent lebst, sondern sagst, ich mache, was ich will, dann gibt es Konsequenzen, genauso wie im Körperlichen, genauso im Psychischen. Wenn du nicht auf deinen Körper achtest, wenn du nicht auf eine gute Beziehung zu Gott achtest, und für den Bibelmenschen ist die gute Beziehung zu Gott das gerade Tun, was wir heute hatten in Exodus. Ich bin dein Arzt, wenn du deinen Weg mit mir gehst. Wenn du das nicht tust, kommt es zu Spannungen, kommt es zu Krankheit. Krankheit haben wir ja mehrfach gedeutet, unvollständig sein, krank im Mittelhochdeutsch, im Duden, gekrümmt sein, steht ja deutlich im Duden drin, Leute. Im Duden, du bist gekrümmt im alten Verständnis von krank. Und die Bibel legt größten Wert darauf, liebe deine Nächsten wie dich selbst, liebe deinen Gott mit ganzem Herz, mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe. Wenn Menschen das missachten und schlecht reden, Lashon Hara, und weiß ich, ihr Leben wegwerfen und krumme Dinge treiben, in Tempelprostitution betreiben und sie mit Gott keine Beziehung pflegen, nicht beten, nicht meditieren, dann gibt es Konsequenzen. Dann wird einer blind, einer taub, einer stumm, einer liegt im Bett. Die Bibel sagt da ganz klar, das sind Vergehen an deiner Seele. Und deine Seele will das nicht. Und darum sei dankbar für die Krankheit, die äußere Krankheit, weil sie dir sehr deutlich augenfällig zeigt, dass du was ändern musst. Anscheinend hat der 38-jährige Mann sich überhaupt nicht ernst genommen, hat einfach so weitergelebt mit seinem negativen Denken. Alle beschuldigen, alle anderen sind schuld, ich bin unschuldig. Ich nehme an, der hatte das Motiv auch drauf in Bezug auf andere Dinge. Weiß nicht, wenn er sich am Markt Granatapfelsaft kaufen wollte, sagt er, ach, ich komme ja nie zum Zug, dauernd sind andere Leute da, die den Granatapfelsaft kaufen. Das ist so ein Mechanismus in dir. Das ist nicht nur in Bezug auf das Wasser. Wenn jemand andere schuldig machen will, hessisch gesprochen, andere, die anderen sind schuld, Uli, dann hast du in dir ein Motiv, das darin besteht, immer brauchst du Sündenböcke. Ob das beim Kauf eines Granatapfelsaftes ist oder auf dem Bett, das spielt keine Rolle. Ich kenne Menschen, die suchen ständig andere Schuldige. Alle sind schlecht, ich bin unschuldig. Wenn mich nur mein Vater vor 40 Jahren mehr geliebt hätte, dann ging es mir heute besser. Das ist ein Mechanismus. Und der macht dich kaputt. Der macht dich kaputt. Und du kriegst dann schwerste Krankheiten. Auch heute kriegen Menschen schwerste Krankheiten, wenn sie ständig in diesem inneren Selbstzerfressungsprozess sind. Die fressen sich in sich hinein Dinge und kriegen grauenvolle Krankheiten. Es gibt furchtbare, Rüdiger Dahlke zeigt das in seinem großen Buch Symbol, Krankheit als Symbol. Was ich sehr empfehle, dass wirklich schwere Krankheiten, Hauterkrankungen, Haut als Kommunikationsorgan entstehen, wenn Menschen nicht bei sich bleiben, sondern ständig bei anderen sind. Bei anderen. Die anderen sind schuld. Meine Mutter ist schuld. Mein Vater ist schuld. Der Kaiser von China ist schuld. Der ist böse, wenn der nicht böse wäre.
Und wie öffnet man deren Augen?
Wie Jesus es gemacht hat. Nimm Verantwortung für dein Leben. Steh auf. Willst du gesund werden? Nimm dein Bett. Zeig den anderen, dass du anders kannst. Genau, Jesus. Du brauchst dazu einen Mann, eine Frau, einen Menschen, der dich führt. Und du musst dich selbst befragen, das mache ich auch mit meinen Patienten, willst du wirklich dich ändern? Und wenn mir ein Mensch sagt, nein, ich will nicht, dann bitte, hier ist die Tür. Gehen Sie wieder nach Hause. Hier ist die Türe, bitte.
Gnadenlos,
oder? Hannelore, was?
Gnadenlos.
Gnadenlos, genau. Ja, er hat.
Noch, wenn ich sage, mit dem blind gewordenen Mann, nicht in diesen Ansatz rein. Seit er gefolgt ist, er blind. Und hat ja, wahrscheinlich schon gerade eine Möglichkeit gehabt, was Böses zu tun, eine schlechte Beziehung. Und dann heißt es, wer hat gesündigt und das wurde gerade mehrfach angesprochen.
Das ist eine gute Frage. Warum? Genau, jetzt sind wir beim blindgeborenen Jungen, ganz kurz, weil das nicht zum Thema passt, aber ein blindgeborener Junge, die Eltern bringen ihn zu Jesus und er kennt das gar nicht sehen. Und da sagt Jesus etwas sehr Schönes, Ursula, was sagt er?
Gottes Herrlichkeit soll an
Dankeschön, Ursula. Gott, weder ist er schuld, noch sind die anderen schuld. Niemand ist schuld. Das Schuldthema wird sofort begraben. Weg damit. Niemand ist schuld. Gott ist nie schuldig und Gott ist nie böse. Sondern Gott ist ein liebevoller, zurechtweisender König. So, beim Blindgeborenen sehe ich das so. Wenn Jesus sagt, als profunder Jude, Gott will sich verherrlichen, was ich vielleicht mit der auch schon hatte. Ja. Das heißt, dieser Junge, der kann ruhig, wie alt war er, steht nicht da. Junge, steht nicht da. Will Gott ihm zeigen, und das ist etwas, was wir Gott anvertrauen müssen, dass dieser Junge ein so großes Wunder des Sehens erleben darf, dass er gerade dadurch, und Sie wissen, es gibt ja solche Geschichten, dass Menschen auf einmal sehen können, die sind die glücklichsten Menschen auf der Welt, die sind viel glücklicher, als wenn sie schon sehend geboren wurden und dann nur eine kleine Operation kriegen. Ein Mensch, der blind zur Welt kam, dem das Licht der Augen geschenkt wird, oder auch ein Tauber, gibt es Berichte. Durch ein Wunder von Medizin gibt es solche Geschichten. Die sind so dankbar, die sind so überwältigt von Dankbarkeit und Freude, dass sie wirklich neugeboren sind. Und dieser Mensch, es geht ja eh nicht um Schuld und Vergehen, hat eine andere Dimension. Darum ist es ein anderes Kapitel. Darum sagt Jesus in dem Fall, es geht nicht darum, sündige nicht mehr bei ihm, beim Jungen, sondern weil Gott sich an ihm verherrlichen will. Gott will diesem Jungen im Alter von x Jahren zeigen, dass er ihn bari macht, dass er ihm ein neues Leben schenkt. Und es gibt wirklich atemberaubende Berichte von Menschen, die entweder schon immer taub waren und die durch ein Wunder von moderner Technik und Operation auf einmal etwas bekommen können oder durch Wunderheilungen auf den Philippinen. Das ist auch eine Möglichkeit, dass Gott eingreift, in der Gott eingreift, um diesen Menschen zu zeigen, du bist wirklich neu geboren. Und da gibt es Berichte, dass diese Menschen dermaßen berührt waren von dieser Erweckung, dass sie die gläubigsten Menschen auf der Welt wurden. Weil sie wirklich eine Neugeburt erfahren haben. Ein Mensch, der nicht sehen kann, weiß ja gar nicht, was das heißt. Und wenn du auf einmal das Augenlicht bekommst, das ist eine Neugeburt. Das ist eine radikale Neugeburt. Und diese Menschen können Gott verherrlichen. Und das ist auch ein Motiv bei Jesus, dass Gott sagt, und das entscheidet natürlich nur Gott, welchen Menschen man das zumuten kann. Das kriegt nicht jeder. Aber Gott wusste, möchte ich als Jude sagen, als euer Exeget, dass dieser Junge darauf gewartet hat. Die Seele, die kostbare göttliche Seele, die Neshama des Jungen, hat auf diese Erfahrung gewartet. Sie war bereit, so und so lange im Dunkeln zu leben, wie ein Maulwurf in der Erde, damit dann der Tag der Erleuchtung kommt und er wirklich aus einer Verfinsterung herauskommt, ohne Schuldzuweisung und ohne Sündenkontext, aber einfach um die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Dieses Wunder, dass in meinem Leben sowas möglich ist, dass ich wieder sehen kann. Dass ich durch eine Laseroperation oder was auch immer wieder sehen kann. Das ist so atemberaubend. Diese Menschen werden dann die gläubigsten der Welt. Ja. Okay, also weiter. Noch ganz kurz, sündige nicht mehr. Und dann unten habe ich ihn gelacht, wir sind gleich durch. Der Mensch ging fort, berichtete den Juden, das habe ich Ihnen erklärt heute, dass das für mich die Judäer sind, wie oben ein fester Juden-Uli, das deute ich nicht antisemitisch. Sondern ich sage den Judäern. Das ist nicht, nach meiner Deutung, gemäß David Stern, ist das nicht feindlich, muss nicht judenfeindlich sein. Sondern wie es oben auch heißt, das Fest der Juden. Ist auch nicht negativ gemeint. Das Fest der Judäer. Und da er in Judäa war, dieser Mann, eben, er sagt Judäa, ne, er sagt immer Judäa. Stern habe ich dir mal geschenkt. Stern sagt immer die Judäa, das ist wunderbar bei Stern. Die Bürger Judäas, und dort war er ja, sahen es, dass er Jesus ihm so gemacht habe, und darum, so, und jetzt der letzte Satz in 16, den will ich kurz erklären, darum verfolgten ihn die Juden, weil, so, und das ist etwas, was ich hundertprozentig zurückführe auf die Zeit, in der Johannes lebt. Denn da gab es, und das können Sie als letzten Satz heute notieren, da gab es nämlich wirklich Verfolgungen zwischen Juden und Judenchristen. Damit können wir den heutigen Abend abschließen. Ich wiederhole. Dieser Satz, wenn Sie es notieren, Uli und Cornelia, Nummer 16, ist für mich ein Reflex, Hans-Jörg, der Spannungen zu Zeiten Johannes und nicht zur Zeiten Jesu. Thomas, ist das angekommen? Johannes lebt im Jahre 100, Uli. Und da gibt es wirklich Verfolgungen, das ist bekannt. 1000 Bücher schreiben darüber, Historiografen. Da gibt es Juden, die Juden Christen verfolgen, rausschmeißen aus ihren Gemeinden und sagen, wieso betet ihr Jesus an? Da gibt es erste Anbetungen von Jesus, erste Kreuzzeichen. Und da gibt es auch umgekehrt natürlich Verfolgungen. Juden Christen verfolgen Juden. Das ist bekannt, Ursula. Und diesen Satz halte ich als redaktionelle Hinzufügung, nennt man das, Helene. Eine redaktionelle, nachträgliche Hineinarbeitung in eine Geschichte, die so nicht stattgefunden hat mit diesem Satz. Das kommt nachher hinzu. Weil das Johannesevangelium, das haben wir heute 1000 Mal schon gesagt, Brigitte, mehrfach abgeschrieben und abgeschrieben und abgeschrieben wurde. Und irgendein Mensch im Jahre 199 zum Beispiel oder 127 kriegt das alte Johannespapier, sagt sich, oh, das muss ich ja nochmal schreiben, das ist ja schon abgegriffen. Und der schreibt es neu und weiß, was sich da abspielt, 129, sagt, komm, den Satz schiebe ich noch rein, das schadet ja eh nichts. Das schadet ja auch ihn wirklich nicht. Für die anderen Menschen bleibt ja die Heilungsbotschaft intakt. Nur er sagt sich, diese Spitze, Cornelia, die brauche ich, weil ich zeigen will, dass die Schwierigkeiten, die im Jahre 129 und 160 schon zur Zeit Jesu waren, damit will er sozusagen einen roten Faden spinnen zwischen Konflikten zur Zeit Jesu, die so stark natürlich nicht waren, 10 Ausrufezeichen, aber das ist dem Redaktor wurscht. Der Redaktor, dieser Verfasser der Abschrift, Georg, im Jahre 129 oder 197, der schreibt das Evangelium neu, das muss ja an die Menschen gehen. Und er sagt sich, puh, das ist ja so heftig, was da sich abspielt in Europa und, oder in Palästina. Der sagt sich, ich brauche so eine kleine Spitze noch zum Schluss. Weil meine Gemeinde, in der ich die Abschrift ja schenke, die soll spüren, dass diese Heftigkeiten auch Jesus schon erleiden musste. Und wenn Jesus das erleiden musste, könnt ihr das auch erleiden, sagt er seiner Gemeinde. Das ist die Taktik dahinter. Der Abschreiber sagt sich, wenn Jesus ja auch schon Schwierigkeiten mit Juden hatte, Judäern von mir aus, dann könnt ihr im Jahre 197 in Puppenhausen das ruhig auch ertragen. Was Jesus konnte, könnt ihr auch. Das ist eine Taktik dahinter. Ich will gar nicht mehr sagen, dass das gehässig ist. Im Gegenteil. Der Verfasser dieser Abschrift sagt sich, das ist für mich beruhigend. Damit kann ich meine Schäfchen beruhigen. Und ich sage Ihnen, ich halte diesen Satz nicht für authentisch. Ich halte, und nicht nur ich, viele andere sagen das heute auch. Das sind redaktionelle, nennt man das, das ist ein Fachbegriff, redaktionelle Addenda, Hinzufügungen. Im Zuge der zunehmenden Verbreitung der Schriften und im Zuge des zunehmenden Kluftes, der Kluft zwischen Juden und Judenchristen, da gab es Spannungen. Und dann weiter, Jesus entgegnete ihnen, mein Vater und so weiter, da suchten wiederum die Judäer, das ist nochmal, auch schreiben Sie auf Satz 18, ist eine redaktionelle. Das passt nämlich nicht in den Geist Jesu. Da suchten die Judäer noch eine Gelegenheit, ihn zu töten, weil er nicht, und das ist nämlich absoluter Bullshit, weil er nicht nur den Sabbat auflöste, sondern Gott zu seinem Vater nannte. Und da sind wir beim Finale, das ist nämlich überhaupt kein Tötungsgrund, schreiben Sie bitte auf. Wenn jemand Gott seinen Vater nennt, ist es kein Tötungsgrund, das ist Bullshit. Im Judentum, im Ersten Testament nennen 1000 Leute, Vater, du hast mich gerettet. Aber, wenn Sie im Internet mal eingeben, in einer guten Konkordanz, finden Sie 100 Leute, die sagen, aber Gott sagt selbst, ich werde ihm zum Vater sein, er wird mir zum Sohn sein. Dem David, in 2. Samuel 7, sagt er, David, hör auf, ich werde für deinen Sohn, Salomo, Vater sein. Und er wird mir Sohn sein. Das ist Bullshit, zu sagen, er hat Gott seinen Vater, deswegen tötet man doch niemand, das ist Hirnriss. Hirnriss.
Gottes Kinder, davon ist ja auch im Alten Testament.
Genau, und das, was hier unten steht in Vers 18, ist ein Reflex der zunehmenden Trinität, Cornelia und ihr anderen. Weil eben zur Zeit Johannes, und bei der Abschreibern erst recht gehört, Leute ja eben wirklich die Trinität hatten und Menschen, er nannte Gott seinen Vater und sich seinen eingeborenen Sohn im christologischen Sinn. Und das war natürlich anstößig, im Jahre 100 natürlich, nicht zur Zeit Jesu. Wenn Jesus... Richtig, und damit Gott gleichstellt. Und das ist die Trinität. Aber auch das, der ganze Satz, Gott seinen Vater nannte und sich gleichstellt. Und das ist die Trinität, Brigitte, notieren Sie. Das ist das Problem zur Zeit Johannes und später. Wenn die Trinität entsteht, in der zufolge Gott Vater ist und Jesus Gott ist, da kann ein Jude natürlich unbedingt nicht mitmachen. Aber das ist nicht ein Konflikt zur Zeit Jesu. Denn Jesus hat nie gesagt, ich bin Gott. Jesus hat immer gesagt, du bist Gott und ich bin dein Sohn. Im ganz sauberen jüdischen Sinn. Aber das interessiert den Verfasser nicht. Der Verfasser dieser so und so vielen Abschrift sagt sich, wurscht, wir leben in einer neuen Zeit und ich darf mich anpassen, Theodor. Und darum schiebt er den Satz rein, und zwar heftig, weil er zeigen will, dass dieser neue Konflikt schon alter war. Und das ist genau das Thema der Trinität. Wenn Gott Vater ist und Jesus Gott ist, dann haben Juden ein Problem. Da können sie nicht mitmachen. Und das war auch die Spannung zur Zeit ab 100. Die ersten Heiden- und judenchristlichen Gemeinden, Hildegard von Bingen, fangen an, Jesus anzubeten. Jesus, komm zu uns. Jesus, du Sohn des Vaters, du lebendiger Gott. Und da kriegt ein Jude Zuckungen, weil das absolut nicht geht. Das ist undenkbar für einen Juden. Aber es ist trotzdem Realität für die Heidenchristen und für die Judenchristen. Und damit das aber einverpackt wird in die Jesusgeschichte und sozusagen ein roter Faden aufgebaut wird, schiebt der Redaktor das rein. Das ist ein eindeutiger Reflex einer anachronistischen Entwicklung. Anachronistisch heißt zu Deutsch eine Entwicklung, die viel später stattfand, 100, 140, und die mit Jesu Leben überhaupt kein Thema war. Denn wenn Jesus als Jude, wie gesagt, noch einmal damit sitzt, wenn Jesus sagt, Vater, ich verherrliche dich, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeiziehen, das ist so jüdisch, das ist so unproblematisch, deswegen würde doch kein Jude einen anderen einen Vorwurf machen zur Zeit Jesu, da wären sie doch geisteskranke Psychopathen, die Juden, das ist doch lächerlich. Das ist nur möglich, wenn Jesus Gott ist und Jesus sich selbst, beziehungsweise nicht, er ist ja schon tot, aber wenn Menschen Jesus zu Gott erklären und Jesus dadurch Gott wird und als Gott seinen Vater ebenfalls mit Gott anspricht und sozusagen auf gleicher Stufe steht. Und das ist die Theodizee, das ist die Trinität im Jahre 140. Und das wird da hinein verpackt. Cornelia. Cornelia wollte noch gerne. Cornelia. Ja, dann, ja. Und dann Elisa, dann Roswitha.
Weil zu Recht, oder weil du sagst, dass der Christentum ist, dass da Jesus alle Gott, da möchte ich aber schon sagen, dass es da Fachungsbereiche gibt. Also ich bin so gerne Reformierten aufgewachsen, weil wir sagen, wir haben Schutz zurückzugreifen und nicht auf trockene Bekenntnisse oder Bekenntnisforderungen, wie zum Beispiel den Zerr. Und die drei Ämter Jesu ist Priestertum, Prophetentum und Königtum im Sinne des geistigen Königtums. Das ist bei Reformierten.
Völlig einverstanden. Aber lass gerade mal das Reformierte weg, es geht nicht darum. Es geht nur die Zeit, ja, wir sind bitte im zweiten Jahrhundert, Cornelia. Bitte im zweiten Jahrhundert bleiben. Nein, zweites Jahrhundert bin ich. Vorsicht, ich bin im zweiten Jahrhundert. Cornelia, bitte nicht böse sein, wir sind im zweiten Jahrhundert, nicht im Jahre 21, 22. Bitte im Jahre 2, im zweiten Jahrhundert. Du brauchst nicht deinen reformierten Glauben zu rechtfertigen, da hat hier nichts verloren. Wir sind im zweiten Jahrhundert, ist das klar, Helene, und im zweiten Jahrhundert entsteht die Trinitätslehre. Jesus wird zu Gott erklärt, im zweiten Jahrhundert. Und da sagt die jüdische Gemeinde in ganz Europa und in Palästina, nein, ohne uns, das geht nicht. Der Punkt muss klar sein. Petra, ist das... Nein, aber die breitet sich trotzdem aus. Viele Gemeinden, es gibt dort Ausgrabungen. Es gibt Grabungen, da sieht man den Fisch, Jesus Christus. Jesus wird zu Gott erklärt und man trägt das Kreuz und man kriegt den Fisch und Jesus wird angebetet. Man sieht, du hast vielleicht viele Ausgrabungen. In Kleinasien wird Jesus angebetet. Und da sagt die jüdische Gemeinschaft in den kleinen Orten, nein, das geht nicht. Und da entsteht das Schisma, da entsteht das Schisma. Schisma zu Deutsch, Bruch. Da sagen jüdische Gemeinden, da gibt es 1000 Ausgrabungen, die sagen, nein, wir lehnen, geben diesen Juden keine Möglichkeit mehr bei uns zu beten, diesen Judenchristen und den Heidenchristen eh nicht. Und das erlebt Johannes. Und der Abschreiber, der zigste Abschreiber, Cornelia, darum geht's.
Roswitha. Ja, ich wollte nur sagen, den Grundstock für dieses Denken, Jesus Gott zu sein, hat ja schon Paulus gelegt. Denn der hat ja erfahren, wie er in Athen da als mit seinem Atlatus
haben wir doch gemacht.
Als Götter
ja.
Begrüßt wurde.
Genau, Barnabas.
Genau.
Genau.
Und da sehr hat schön. Er sich gesagt, wenn die heidnischen Götter Menschengestalt annehmen können, warum kann dann nicht ein Religionsgründer, möchte ich jetzt mal sagen, ebenfalls ein Gott sein? Und ja. Daraus entwickelt sich ja dann die ganze Christologie.
Genau, genau. Dankeschön. Auf diese Erfahrung. Er hat?
Ist es ein Unterschied zu sagen, Gott ist mein Vater oder ich bin Gottes Sohn? Ich spreche jetzt dann vom Lukas-Evangelium und Verhörung am hohen Vater, heißt es also, wenn ich dann zwei Verse vorlesen kann. Auch wenn ich es euch sage, ihr glaubt es mir ja doch nicht. Und wenn ich euch etwas frage, antwortet ihr nicht. Von nun an wird der Menschensohn zur Rechten des allmächtigen Gottes sitzen. Da sagt alle, du bist also der Sohn Gottes, der antwortete.
Ja, stopp, da korrigiere ich dich schon. Ihr sagt es, mein Vater sagte schon vor 30 Jahren, ihr sagt es, er sagt nicht, ich sage es. Das jetzt hakte schon mein Vater ein, lieber Erd, und sagte, er will es delegieren an ihr sagt es, ich sage das nicht, das ist euer Votum. Und mein Vater sagte übrigens auch vor 30 Jahren, ganz kurz nur, Jesus sagt nie, ich bin es, sondern der Menschensohn. Flusser sagte das, Entschuldigung, mein großer Professor in Israel sagte schon, Jesus distanziert sich so weit wie möglich, ihr Lieben, von Titeln. Er sagt nie ich, er kennt nicht diese
ich.
Was? Ja, die Ich-Worte bei Johannes, ja, aber nicht im Sinn von ich bin. Nicht im Sinn von, er will keine Titel haben, er will höchstens Eigenschaften haben. Weinstock etc. Weinstock ist ja kein Führungstitel. Weinstock ist eine Qualität, nämlich in der alten Bilderwelt Israels, nämlich ein fruchtbarer Mensch zu sein und der andere Mensch befruchtet oder der Hirte. Jeder Mensch träumt davon, ein Hirte zu sein. Mose war Hirte, alle waren Hirten. Das ist typisch jüdisch. Aber diese Titelsucht, die ja das Volk hat, und Jesus sagt ja nicht, er ruft mich nicht Herr, einer ist nur Herr, nämlich euer Vater im Himmel. Jesus will keine Ichitis Akuta und Jesus will auch keine Titel. Und darum sagt er immer, dass der Plus ja so schön herausgearbeitet, Jesus spricht von Menschen und immer der dritten Person, so wie ein kleines Kind, das noch nicht ich sagen kann, sondern sagt, Jubal will essen, Jubal will trinken, Jubal liebt Mama. Machen wir doch alle mal. Keiner kann noch, ein Kind kann bis zu 2 Jahren noch nicht ich sagen, es hat kein Ich-Bewusstsein. Und das ist interessant, dass die Menschensohn-Worte immer in der dritten Person sind. Jesus sagt nicht, ich komme auf den Wolken, sondern der Menschensohn sitzt. Und Flusser ist der Einzige, der das weltweit herausgearbeitet hat, dass Jesus damit eine große Distanz aufbauen will zu diesem Titel. Er will gar nicht sagen, ich bin es, sondern der Menschensohn, von dem ich vielleicht einen Hauch in mir haben darf, er hat. Er will sich von Titeln so weit wie möglich, Petra, distanzieren. Keine Ichitis, kein Größenwahn. Er will nicht, er rennt weg vor den Leuten. Und wenn ihn der Mensch schon in die Enge presst, dann sagt er, du sagst es, aber nicht ich. Und der Menschensohn, das ist so wie jemand, der sagt, du, ich will das nicht, zwing mich nicht, ich will keine Ich-Titel. Ich bin der Sohn Gottes und das ist ein jüdischer Begriff, wir sind alle Kinder Gottes, kommt aus dem Jüdischen und das ist völlig akzeptabel.
Und in der Schöpfungsgeschichte 2 kommt doch
natürlich die Menschen. Genau, die genau. Und Gott sagt ja auch, wir haben, und Malachi 3,10 haben wir nicht alle einen Vater, Malachi 3,10. Gott ist Vater von uns allen, wir sind alle seine Kinder. Aber nochmal, Jesus will das gar nicht. Und er sagt nur, wenn man ihn schon in die Enge presst, ja, Menschensohn. Und es bleibt immer noch die Frage, wer ist denn dieser Menschensohn überhaupt? Jesus will so weit wie möglich, lass mich in Ruhe mit Titeln, ich will das nicht. Verschont mich. Ich will nur, dass ihr Gott verherrlicht. Und wenn du unbedingt mich in irgendwas hineinpressen willst, dann sage ich dir, damit du mal Ruhe, weil ich mal Ruhe habe, der Menschensohn. Aber lass mich am liebsten ganz in Ruhe. In Anbetracht des langen Tages hören wir jetzt auf. Morgen mache ich noch Johannes 7 zu Ende. Das schaffen wir wunderbar. Wir haben 3 Stunden, da ist nämlich eine Abrundung. Und dann machen wir noch eine Geschichte mit den Priestern. Das schaffen wir wunderbar in 3 Stunden. Jetzt wollte ich gerne, weil wir so toll waren, halt Ursula, unsere Jeannette de Paris bitten. Jeannette, sag uns etwas, was du vorbereitet. Jetzt kommt pure Entspannung. Jeannette.
Ich darf dann.
Ah, du bist genau.
Als erstes kann ich ankündigen, dass wir auch in die Kapelle gehen dürfen.
Ach so.
Da sitzt man schöner, da ist eigentlich
der Flügel. Der Flügel ist besser.
Gut, gehen wir in die Kapelle?
Ja.
Gut, da gehen wir in die Kapelle mit Jeannette de Paris.